Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Am 26.09. hat dieser Podcast sein einjähriges Jubiläum. Dafür wird es eine ganz besondere Folge geben, denn als Gast werde ich Fragen von ZuhörerInnen und Gästen beantworten. Deshalb bist du jetzt gefragt, welche Frage oder Fragen hast du zum Podcast, zu mir oder meiner Arbeit? Schreib mir gern an hello@sarahwalter.com oder über Instagram sarah.walter.leipzig. In der Jubiläumsfolge werde ich im Übrigen von einer ganz besonderen Person interviewt. Es wird Nadja aus Folge 1 sein. Ich freue mich nun sehr auf deine Fragen und bin schon sehr gespannt. Aber nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß bei dieser Folge. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meinen Gast Hesel begrüßen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gern. Und dann starten wir auch direkt mit der ersten allseits bekannten Frage. Wer bist du?
Mal überlegen, wer man so ist an sich. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie du mich kontaktiert hast, dann ist das vielleicht so die beste Geschichte, um mich so ein bisschen zu beschreiben aktuell. Ist so meine größte Leidenschaft, mein Hobby, was ich gerade ausübe. Mhm. Und da kann ich halt jemand sein, den ich selber erfunden habe quasi. Mhm. Und ein komplettes Pseudonym von Optik bis Name bis Identität komplett. Deswegen sage ich ganz ehrlich, bin ich halt aktuell gerade eher so zwei Personen. Und die eine Person ist, wie gesagt, die Person, die ich nach außen hin präsentiere, mit der ich mein Hobby verkörpere. Und die andere Person ist echt gerade so ein bisschen auf der Findungstour, habe ich das Gefühl. Mhm. Also ich habe mich nach langer, langer Zeit jetzt komplett einmal, ich möchte mich gerade komplett einmal neu erfinden.
Das klingt total spannend. Also ich habe gerade so den Gedanken gehabt, oder so wie es für mich klang, da kannst du mich gerne korrigieren, ist diese erfundene Person relativ klar? Bist du dir klar, wie du sein möchtest, wie du auftrittst, was du verkörperst, welche Identität sie hat? Und diese zweite Person, hast du gerade gesagt, die klingt so ein bisschen, als wäre sie auf der Suche. Und die versuchst du gerade neu zu erfinden.
Genau. Ja, das kann man so, denke ich mal, am besten beschreiben. Ich bin schon immer ein Mensch gewesen, der nie besonders lange ein und dasselbe gemacht hat, ein und dasselbe gerne gegessen, gerne geschaut, gerne wohin gegangen oder sonstiges ist, bis ich zu diesem Hobby kam. Also, ne, ich hab wirklich alles in meinem Leben immer nur besonders kurz gemacht eigentlich. Das habe ich so ein bisschen, früher habe ich das immer auf mein Sternzeichen geschoben, weil mir alle gesagt haben, Zwillinge sind einfach so sprunghaft und so wechselhaft. Aber ich habe auch Zwillinge kennengelernt, die trotzdem Sachen länger gemacht haben als nur ein paar Monate.
Also ist so ein bisschen, diese erfundene Person klingt so ein bisschen, als wäre die deine Beständigkeit im Leben. Ist das so?
Ja. Ja? Genau. Das ist auch so das gerade, wo ich so meinen gesamten Halt und meine gesamte Konstante halt hernehme. Also das ist auch das Konstanteste, was ich momentan halt habe.
Spannend. Magst du diese erfundene Person ein bisschen näher beschreiben? Ich bin ja irgendwie total neugierig.
Ja, die erfundene Person ist, was soll ich sagen, also das ist eigentlich so das Ideal, die Idealvorstellung, wenn man, also es gibt da wirklich eine komplette Geschichte zu, wie die auch entstanden ist. Nicht die Person an sich, sondern der Name ist ein ganz normaler Spitzname gewesen, den ich aus meiner Jugend habe. Es waren die letzten Sommerferien in der 10. Klasse. Waren wir mit der Footballmannschaft, ich habe da in der Jugendmannschaft Football gespielt, waren wir in der Türkei. Und wie man halt in diesem jungen Alter ist, ich war 15, haben wir so eine blöde Wette gemacht, dass wenn wir die Meisterschaft zu null gewinnen dort, dass sich alle den Kopf rasieren müssen.
Ach, krass.
Gesagt, getan, wir haben zu null gewonnen und es musste sich die komplette Defense-Line musste sich den Kopf rasieren. Nun ist es so, dass mein Vater kam aus Puerto Rico, also habe ich so ein bisschen lateinamerikanische Vorfahren und daher wurde ich sehr, sehr dunkel von der Haut. Aber nur durch die Sonne. Und mein Kopf war aber immer noch komplett weiß. Da, wo ich abrasiert worden bin, sah ich halt einfach aus wie eine Haselnuss. Hazel. Heute ist das eher ein verbreiteter Name für Hunde oder für irgendwelche Komiker oder sonstige Sachen. Ja. Aber ich hieß mit meinen 1,93 Meter, hieß ich dann auch für alle, hatte ich den süßen Namen Hazel. Mal von der Haselnuss, weil ich so ausgesehen habe, haben sie mich dann einfach so genannt. Und diesen Namen habe ich tatsächlich, als ich damals gefragt worden bin, wie möchtest du als Callsign heißen? Also Callsigns sind die Namen, die übers Funkgerät bei uns durchgegeben werden. Halt als erstes eingefallen, weil ich halt 10 Jahre meiner Jugend so genannt worden bin, quasi.
Da ist ja irgendwie ein Stück weit ja auch etwas nicht Erfundenes dabei, sondern das ist ja irgendwie ein Teil, der dich geprägt hat. Also allein dieser Name und diese Geschichte darum macht ja doch irgendwie ein Stück weit auch deines Ichs aus, sage ich jetzt mal, auch in dieser erfundenen Person.
Ja, wie gesagt, der Name, habe ich ja gesagt, der ist nicht erfunden. Das ist halt, wie gesagt, mein Name so. Aber die Person, die den dann verkörpert.
Magst du mir mal erzählen, was sie verkörpert?
Na gut, Hazel ist jetzt einfach von Anfang an, ich habe es immer genannt, ich bin das in unserem Bereich. Also ich weiß nicht, darf ich das sagen?
Du darfst alles sagen, was du möchtest, auf jeden Fall.
Ja, okay. Wir spielen Airsoft, nennt sich der Sport. Das ist Paintball, wird jedem ein Begriff sein. Ja. Das ist das, wo man mit den Farbkugeln aufeinander schießt. Macht man meistens zu Junggesellen, Abschieden oder sonstige Sachen. Und Airsoft ist das Gleiche quasi, aber ohne Farbe und in viel größerer Dimension und viel, wie soll man das sagen, viel taktischer und viel militärischer angelehnt. Ja. Es ist natürlich schwierig, es ist natürlich auch mit viel Ablehnung belastet. Ist aber so, wenn ich, egal in welche Gesellschaftsschicht ich da reingeschaut habe oder wie die sich bei uns angemeldet haben oder auf den Spieltagen gewesen sind, irgendwie schlummert das so in fast jedem Mann, der hat so ein bisschen dieses, ach, ich würde so gerne mal, ne, zum Militär oder sonstige Sachen. Und dieses, ne, es geht da ja nicht um auf Menschen zu schießen oder sonstige Sachen, sondern es geht um den taktischen Teamsport, die Brüderlichkeit, die Kameradschaft, dieser Teil einer großen Operation quasi zu sein, ne, auch wenn das jetzt Tagesspiel oder sowas ist. Diese Brüderlichkeit, die Community ist wirklich das absolut Genialste, was ich in meinem Leben jemals kennenlernen durfte. So viel Hilfsbereitschaft und ja, also das gehört halt für mich alles so dazu. Und um dem Airsoft-Sport in Deutschland so ein bisschen unter die Arme zu greifen und denen so ein bisschen zu helfen, habe ich halt angefangen zu suchen und also Mittel und Wege zu suchen, wie ich das irgendwie am besten anstellen kann. Ich hatte jetzt eine ganz gute Position, also eine gute Arbeitsposition und sowas halt, aber ich habe jetzt nicht irgendwie im Geld geschwommen, dass ich jetzt hier irgendwie Spielfelder aufmachen konnte oder hier und da und jenes und da die ganze Zeit Aufklärungsarbeit und sowas betreiben konnte. Aber ich konnte im Gegensatz zu allen anderen Ländern, in anderen Ländern ist das viel populärer als in Deutschland. Wir sind hier immer stark reglementiert. Ich konnte halt eine Figur erschaffen, die so ein bisschen Einfluss bekommt. Einfach aufgrund ihrer Aufmerksamkeit. Das war aufgrund meines Jobs nicht möglich, das öffentlich zu machen, weil, wie gesagt, ne, durch diese unterschiedlichen Ablehnungsweiten hätte der Arbeitgeber auch sagen können, nein, das machst du nicht. Oder, ja, du kannst es gern machen, aber dann halt nicht mehr bei uns.
Ja, also es ist auch etwas, was du sozusagen versteckt tust. Also
ja, immer.
Ja, okay. Also das, was du, also auch so eine Person, die sozusagen für sich steht und die auch gleichzeitig auch versteckt wird vor dem, wie, was du ja eigentlich auch noch bist und was das auch, was dich auch noch ausmacht.
Genau, also zumindest was die öffentlichen Auftritte im Internet angeht. Ja. Das ist das halt. Ne? Bei uns ist das alles viel kleiner. Also wenn man das jetzt so mal vergleicht, ich meine, normalerweise sind irgendwelche Influencer oder sonstige Sachen viel größer von Followeranzahl oder sonstige Sachen her. Bei uns ist das aber dadurch, dass das so stark reglementiert ist und so stark von den Community-Richtlinien gebannt wird, weil es einfach nur mal eine Waffe auf einem Bild ist oder was Militärisches, ne? Gerade in unserer jetzigen Situation. Dadurch ist aber die Community viel aktiver, auch auf diesen kleinen Kanälen. Das heißt, wenn man 10.000 Follower hat, im Fitnessbereich zum Beispiel, dann sind die Follower, die auf dem Fitnesskanal aktiv werden, deutlich geringer in der Interaktion her als bei uns. Das heißt, wenn man bei uns 10.000 Follower hat, dann sind auch 8 davon aktiv. Das sind wirklich 8.000 Menschen, die man damit erreicht. Deswegen ist das bei uns halt auch wirklich, ist ein hartes Stück Arbeit, überhaupt irgendwas hinzubekommen. Aber man hat dann wirklich eine sehr hohe Range in dieser Nische.
Ja, Ich habe gerade auch so gedacht, ist es vielleicht auch so, dass sich bestimmte Menschen schwer damit tun, dieser Community beizutreten, weil eben dieses Bild nach außen hin so, naja, so eine starke Ablehnung erfährt.
Ja, ja. Denke ich schon. Ja. Denke ich schon, ja. Also man hört es auch immer öfter, ne, und man hört es auch immer mehr. Also ich habe vorher in einem Beruf gearbeitet, wo ich sehr viel Kundenkontakt hatte und auch sehr viel im gehobenen Bereich, Geschäftskunden und hier und da. Und ich habe tatsächlich sehr viele Spieler in meinem Berufsleben kennengelernt, die wirklich danach Spieler wurden oder auch schon Spieler gewesen sind. Und ich habe aber auch tatsächlich sehr viele Leute anhand, weil ich hatte immer so Aufkleber auf meinem Laptop hinten drauf. Und dann haben wir halt immer gefragt, was das bedeutet. Und immer, wenn man denen das erklärt hat, haben die ja immer gesagt, egal wie alt, wirklich 50, 60, 70, es war eh total egal, haben sie immer gefragt, ob sie mal zu einem Spieltag kommen dürften, ob sie sich das mal angucken können, ob sie mit ihren Enkeln, Kindern, sonstige Sachen da vorbeikommen können, weil sie das total interessant und cool fanden. Wenn man das vergleicht, ob das Kind oder ob die jungen Leute oder auch älteren Leute sich vor einen Computer setzen und ganz alleine für sich zu Hause irgendwelche Kriegsspiele spielen oder Ballerspiele spielen, oder ob sie sich draußen in der frischen Luft unter teilweise pädagogischer Betreuung und sowas ganz anders diesem Thema nähern, ist ein Riesenunterschied.
Ja. Vielleicht kannst du mich noch mal so ein bisschen abholen, weil ich bin auch absolut Laie. Du hast schon gesagt, es ist taktischer, es ist militärischer, es erfährt eine große Ablehnung. Vielleicht kannst du mir noch mal erzählen, wie du dazu gekommen bist oder warum deine Neugier sich auch in so eine Leidenschaft entwickelt hat. Also wie waren deine Anfänge und was war vielleicht auch für dich so der Grund, dass du gesagt hast, ich will das für mich ausbauen bis hin zu einer Community?
Das hat schon sehr früh begonnen. Also ich meine, wie gesagt, diese Affinität zu solchen, ich habe sie früher immer individuellen Werkzeuge genannt. Also das war für mich auch der Grund deswegen, weil ich bin so ein Mensch, der halt immer besonders großen Wert auf Individualität gelegt hat. Meine Mutter hat das immer damals mit dem besten Beispiel auf den Punkt gebracht. Wenn wir früher zu McDonald's gegangen sind als Kinder, das war so ein absolutes Highlight, wenn man mal einmal im Monat hat sie uns von der Schule abgeholt und hat uns gesagt, komm, jetzt gibt's eine Junior-Tüte und wir fahren auch also auf dem Heimweg. Und haben wir uns halt gefreut wie Schneekönige, meine Schwester, ich und meistens noch die zwei Nachbarskinder. Und dann sind wir zu McDonald's gefahren und da gab's früher immer dieses Spielzeug oder sowas in diesem. Und es gab immer ein Spielzeug, was alle haben wollten. Immer. Es gab immer ein besonderes oder zwei, ne, die besonders waren. Und ich war immer derjenige, der genau dieses Spielzeug nicht wollte, weil alle anderen das haben wollten. Das hat mich nicht interessiert. Und so hat sie das auch erklärt, auch mit diesen zur Konfirmationszeit. Ich selbst jetzt bin nicht konfirmiert, aber meine ganzen Klassenkameraden sind halt konfirmiert, haben die sich halt diese von ihrem Konfirmationsgeld haben die sich halt so, damals hieß es noch Softair, so eine Softair gekauft. Ab 14 durfte man das, mit 14, 15 wurde man meistens konfirmiert und dann haben die sich so eine Software gekauft. Mein bester Freund aus der Jugend, ich weiß es noch wie heute, hat halt sein ganzes Geld auf den Kopf gehauen für dieses Zeug und ich war halt von da an nur noch bei ihm zu Hause und wir haben halt die ganze Zeit auf Büchsen geschossen oder sind draußen rumgelaufen damit oder sonstiges und da war das alles noch viel harmloser wie heute. Haben halt viel Zeit damit draußen verbracht, haben halt viel Blödsinn gemacht, so wie man das halt als Junge kennt so. Und da hat es schon angefangen, dass ich das total toll fand, nur ich kam halt nicht aus diesem Elternhaus, wo sowas halt so möglich war. Meine Eltern sind geschieden und auch schon getrennt, seitdem ich 5 bin und meine Mutter hat halt sich mit uns beiden so ein bisschen durchschlagen müssen, weil die beiden nicht so ein gutes Verhältnis zueinander hatten und deswegen hatten wir nicht so viel Geld, deswegen wurden wir auch nicht konfirmiert oder sonstige Sachen, das gab es bei uns gar nicht. Also war es für mich niemals möglich, an so eine 400-500 Euro Airsoft, weil die Dinger sind wirklich sehr, sehr teuer. Dieses Hobby ist wirklich mit das teuerste, was ich kenne. So, das war halt gar nicht denkbar. Aber ich habe mir immer vorgenommen, irgendwann, wenn du mal Zeit und Geld für sowas hast, dann machst du das. Ja, und das war dann 2018, hat das dann angefangen. 2018 waren wir mit dem Haus, mit den gröbsten Umbaumaßnahmen durch. Meine Lebensgefährtin hatte sich überlegt, ein Hobby anzufangen, was ebenfalls sehr kostspielig ist. Und als Gegenleistung, dass ich da zustimme, durfte ich dann halt jetzt auch mal, also wir haben wirklich sehr lange verzichtet, um das mit dem Haus und so alles hinzubekommen und das auch ohne irgendwelche großen Schulden oder sowas halt auf die Beine zu stellen. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt reicht's. Mhm. Das war 2018 im Dezember und ab 2019 haben wir dann angefangen, das zu machen. Ich habe dann mich so langsam eingelesen. Es hat sich ja viel verändert in 13 Jahren, die das bei mir zurücklag. Und ja, bei ihr ging das relativ schnell. Sie war da gut drauf vorbereitet.
Mhm. Also ist sie mit in dem Sport, den du machst, mit drin? Oder macht sie, was anderes?
Nein. Okay. Sie hat überhaupt gar keine Affinität dazu. Das liegt ihr überhaupt nicht. Aber sie hat schon immer den Traum gehabt, wenn sie mal ein Haus hat, dass sie dann eine Katzenzucht
eröffnen darf. Okay, alles klar. Spannend. Mich würde total interessieren, was sie dazu gesagt hat, als du das vielleicht auch das erste Mal angesprochen hast. Wie war ihre Reaktion darauf?
Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, also genau daran erinnern kann ich mich gar nicht mehr, weil ich war da so in meinem Modus drin, dass ich da, glaube ich, gar nicht drauf gehört hätte, egal was sie gesagt hätte. Sie hat ja nur gesagt, ich darf auch, weil wie gesagt, wenn sie sich für Tausende von Euros Katzen kauft, dann konnte ich mir ja auch mein Airsoft-Zeug kaufen. Am Anfang fand sie es, glaube ich, noch sehr interessant mit. Sie kommt aus einer Familie, wo der Vater war lange bei der Bundeswehr und auch in Auslandseinsätzen und sowas. Da fand sie es, glaube ich, sehr interessant, auch weil sie Interesse an einem Jagdschein und sowas hat. Ein gewisses Interesse hat sie auf jeden Fall. Wir sind auch sehr viel draußen, also auch beide. Wir haben noch einen Hund zusammen, mit dem wir viel rausgehen und sowas halt. Und das fand sie schon an sich gut, aber ich glaube, sie hätte gern, dass es nicht so extreme Überhand genommen hätte.
Was meinst du mit genau, dass die Extreme nicht so überhand genommen?
Naja, ich bin 2019 von knapp 50 Wochenenden, die wir im Jahr haben, an 40 nicht da gewesen. Okay. Und also nicht jedes Wochenende, sondern jeden Sonntag. Also die Spiele sind vorwiegend sonntags, damit mal arbeitende Bevölkerung halt auch daran teilnehmen kann. Ja, das fand sie natürlich am Anfang nicht so gut.
Mhm. Ne? Ja.
Wir waren da ja auch noch nicht so lange zusammen, von daher ist das... Heute freut sie sich, hat sie ihre Ruhe, ich bin nicht da, sie kann machen, was sie möchte. Das ist dann, ne? Aber früher war das halt noch ein bisschen schwieriger.
Ja. Und du hast auch von Geschwistern gesprochen. Wie ist es bei deinen Geschwistern? Haben die da auch eine...
Besser an allem Interesse, was ich gerne mache.
Die haben an allem Interesse, was du machst?
Also meine Schwester ist, ich habe mal gesagt, meine Schwester, wir sind gegenseitig Fans voneinander, egal was der andere macht. Die unterstützt mich immer in allem, aber definitiv die Ältere hier. Sie ist verheiratet, hat ein Kind, sie ist Regierungsbeamte, ne, wirklich so komplett gesittetes Leben, komplett straight, alles nacheinander, so wie man es halt macht. Schule, Abitur, Ausbildung, Studium, Diplom, sonstige Sachen. So richtig Bilderbuch. Sie hat halt immer genau das, was ich falsch gemacht habe, hat sie richtig gemacht dann.
Mhm.
Aber sie sieht das nicht so.
Mhm.
Also für sie bin ich trotzdem immer in vielerlei Hinsicht ein Vorbild. Einfach weil ich die Sachen halt einfach lockerer und anderes angehe als sie.
Mhm.
Ne? Und halt auch kann so, dass mir das halt auch wirklich, dass mir viele Dinge einfach, in meinem Freundeskreis hassen die Leute das immer schon, dass mir halt einfach viele Dinge, die negativ sind, einfach egal sind.
Mhm.
Also alles, was so mich nervt, das ist mir dann halt irgendwann schnell egal.
Spannend. Du hast gerade auch gesagt, ihr Leben ist gesittet und sie hat alles das richtig gemacht, was du falsch gemacht hast. Was heißt denn das für dich? Also was heißt für dich ein gesittetes Leben führen? Und vor allen Dingen auch, was ist das, wo du sagst, das habe ich falsch gemacht?
Nee, ich habe, wie gesagt, ich habe mit der Realschule aufgehört. Das war es bei mir. Ich habe danach nichts mehr gemacht. In dem Bereich. Ich habe vieles gemacht, aber nie zu Ende.
Ich finde es total spannend, dass du das sagst, weil was ist falsch daran?
Ich meine jetzt so vom Potenzial her. Das ist halt immer die Problematik dabei. Mein Vater und ich sind uns sehr, sehr ähnlich gewesen. Wir sind beides Menschen, das ist immer blöd von sich selber zu sagen, aber die halt gesellschaftlich oder im Freundeskreis oder im sozialen Umfeld immer als extrem gut allgemein gebildet galten. Also wir haben das denke ich mal, liegt einfach an einem sehr hohen Interesse. Ich habe einfach an sehr, sehr vielen Dingen Interesse. Aufgrund meiner Sprunghaftigkeit beschäftige ich mich halt oft mit anderen Dingen. Natürlich jetzt nicht bis zur Perfektion oder bis zum Experten, aber dadurch hat man halt ein sehr breit gefächertes Wissen so. Und das hat immer viele geärgert oder auch viele immer gegen mich aufgebracht oder auch in der Familie, weil die immer gesagt haben, du hast dein ganzes Potenzial verschenkt. Ne? Aus dir hätte auch was ganz anderes werden können.
Mhm.
Wenn du einfach mal ein bisschen konzentrierter oder so wie deine Schwester diesen straighten, geraden Weg gegangen wärst. Mhm. War nichts für mich.
Es klingt so ein bisschen als, ja, hättest du deinen eigenen Weg gefunden und trotzdem sagst du ja, du hast einiges falsch gemacht.
Ja, also ich habe das jetzt ausprobiert für mich, weil ich diesen Stimmen oder diesen Leuten, die mich ja wirklich jetzt schon mein Leben lang auch begleiten, ich bin so ein Mensch, der seine Freunde und solche Dinge, Bekanntschaften, Umfelder, ich sage immer so mein Spinnennetz da, das habe ich schon ewig. Mhm. Das ist, ne, also ich habe alle meine Menschen, die jetzt so um mich herum sind, bin ich teilweise halt, wie gesagt, so mindestens alle immer um die 10, 15 Jahre so. Und die sind auch immer noch da. Und das ist für mich immer sehr wichtig. Also kennen diese Menschen mich auch. Ja, natürlich gibt es sehr viele Menschen jetzt, mit denen ich sehr viel zu tun habe oder mit denen ich sehr gut bin, die ich natürlich noch nicht so lange kenne. Ja. Aber das sind jetzt auch nicht unbedingt die Personen, wo ich jetzt sage, da würde mich das jetzt groß beeinflussen, was die sagen. Mhm. Aber bei so manchen Menschen, die mich teilweise halt wirklich so gut kennen, wo ich mir halt manchmal denke so, ja, würde ich öfter auf euch hören, hätte ich wahrscheinlich weniger Probleme in manchen Dingen. Ja, das hat mich dann halt wirklich beschäftigt. Und bis dann 2015 ist mein Vater verstorben. Ich dachte mir dann, jetzt, auch weil er sich das immer gewünscht hat, jetzt versuchst du das mal. Jetzt versuchst du mal, einen geraden, normalen Weg zu gehen. Das heißt, ein und dieselbe Partnerin, ein und dieselbe Job, ein und dasselbe Zuhause. Ein gesittetes, normales Leben zu führen halt quasi. Mhm. Und das habe ich jetzt fast 5 Jahre lang auch so durchgezogen. Hat mich aber nicht glücklich gemacht.
Woran hast du das gemerkt, dass dich das nicht glücklich macht?
Weil ich einfach nicht glücklich war. Ich war einfach wirklich sehr schlecht gelaunt, nonstop eigentlich. War jetzt zum Schluss teilweise echt sehr aggressiv auch, was ich gar nicht von mir kenne. Ich bin so ein Mensch normalerweise, der eigentlich alles mit seinem Mundwerk löst und gar nicht irgendwie großartig wütend, sauer oder die Stimme erheben muss oder sonstige Sachen. Habe ich nie gebraucht. Das hat sich aber alles so verändert. Meine Belastungsgrenze ist rapide gesunken. Also ich war früher ein Mensch, wo man halt immer sagen konnte, okay, den bringt gar nichts aus der Ruhe, konntest dich halt wirklich auf ihn komplett verlassen. Mhm. Wenn wir irgendwas in einer stressigen Situation gemacht haben, das war auch mein Job, ich hab Eventmanagement jahrelang gemacht, ich musste immer unter Stress funktionieren und ich habe auch gerne unter Stress funktioniert, immer noch gerne. Aber diese Grenze ist halt, wie gesagt, sehr, sehr weit nach unten gerutscht. Ja. Und nicht nur so Step by Step, sondern von jetzt auf gleich um 50-60% nach unten gegangen.
Ja, also du hast es irgendwie mit einem, ich setze es mal in Anführungszeichen, normalen Leben versucht und hast gemerkt nach 5 Jahren, das macht mich überhaupt nicht glücklich. Was hast du als erstes anders gemacht? Was hast du sofort verändert?
Ich habe meinen Job gekündigt. Mhm. Ich bin wirklich einfach auch ohne Sicherheit oder sonstige Sachen. Ich meine, ich hatte da eine sehr gute, gut bezahlte, hohe Position in dem Unternehmen, in dem ich gewesen bin. Die sind auch aus allen Wolken gefallen, als ich das gesagt habe. Aber ich bin schon immer ein Mensch, der, wenn er was macht, dann macht er es also richtig. Dann gibt es auch kein Zurück mehr. Da kann man auch mich keiner mehr beeinflussen dann. Mir war das dann klar, dass der Job zum Beispiel ein Riesenpunkt ist. Ich habe 5 Jahre lang jedes Wochenende gearbeitet, jeden Samstag, wirklich, bis außer wenn ich Urlaub hatte. Ich habe, gut, einen Samstag im Monat hatten wir immer frei, aber der freie Samstag, der ist dann natürlich dann immer so schnell verpufft, weil man da die ganzen Sachen gemacht hat, die man an den anderen Samstagen nicht machen konnte. War halt für mich deswegen so, als hätte ich gar kein Wochenende. So war auch immer nur der eine Tag, also nur der Sonntag, war dann der Tag, wo ich frei hatte. Wenn ich an einem Samstag bis 20 Uhr gearbeitet habe, war ich um 20.45 Uhr zu Hause, habe was gegessen, hier noch eine Stunde auf der Couch gechillt, weil mehr ging dann meistens nicht mehr, weil man komplett platt war. So, dann hat der Sonntag angefangen. Da holt man dann alles nach, was man sonst nicht schafft unter der Woche und dann ist der Tag rum, die Arbeitswoche wieder los. Mhm. Und das war 5 Jahre lang und das war halt für mich einfach, wo ich gesagt habe, schön, dass man so viel Geld verdient hat, ja. Ich habe mir auch viel dadurch leisten können, auch viel in dem Hobby dadurch leisten können. Aber wenn ich jetzt in dem Hobby dann auch noch an einem Sonntag gespielt habe, dann war ich 7 Tage die Woche on Tour. Krass. Ohne Pause. Mir hat das dann auch immer weniger Spaß gemacht an der Arbeit. Also ich habe meinen Job mal echt gerne gemacht, aber Jetzt nicht mehr. Ich habe auch, wenn ich nur schon daran gedacht habe, dass ich zur Arbeit gehen muss, da wurde mir schon ganz anders. Da war ich schon.
Krass. Nee. Als du diese 5 Jahre dieses normale Leben geführt hast, was haben die anderen Menschen in deinem Umfeld dazu gesagt?
Wir waren halt stolz, ne? Das war halt, also gerade so die Leute, die halt immer dieses andere Leben mitgekriegt haben, waren halt schon stolz darauf. Aber ich glaube nicht glücklich damit, weil ich halt anders war in der Zeit. Also gerade meine Mutter und meine Schwester, also meine Schwester ganz besonders, die hat schon, glaube ich, arg darunter gelitten, dass ich halt keine Zeit mehr hatte. Ich habe jedes Wochenende gearbeitet quasi. In meiner Freizeit habe ich dann meistens sonntags noch Airsoft gespielt oder bin halt in meinem Urlaub, wie gesagt, ich habe auch eine Lebensgefährtin, dann auch in Urlaub gefahren oder am Haus gebaut oder eine sonstige Sachen gemacht. Ich habe die ewig nicht gesehen und früher waren meine Schwester und ich halt wirklich quasi täglich zusammen. Das war halt, das hat sie schon stark belastet, auch wenn sie gesagt hat, ja, sie versteht das, der Arbeit, aber glücklich war sie damit nicht. Ich glaube, sie war zufrieden, dass mal bei mir alles so gut gelaufen ist jetzt, weil sie sich keine Sorgen um mich machen musste. Sie musste sich um nichts kümmern oder so, so wie früher. Glücklich war sie damit, glaube ich, nicht. Und meine Mutter genauso nicht.
Ja.
Klar, die haben das, ne, dass man dann mal sagt, hier, zum Geburtstag kriegst du mal ein neues iPhone. Oder zu meiner Mutter, hier, brauchst du eine neue Küche, kauf dir eine neue Küche, sowas. Ne, das hat sie schon genossen, weil die das nicht kannten. Wir hatten nie Geld, aber nicht zu dem Preis.
Ja.
Ich war teilweise schon gestresst, wenn meine Mutter mich nur angerufen hat, weil mich das so viel Zeit gekostet hat.
Ja, krass. Ich habe jetzt gerade so einen Gedanken gehabt. Du hast ja am Anfang gesagt, du bist jetzt so ein bisschen auf der Suche. Und jetzt habe ich gerade gedacht, hat das damit was zu tun, dass du jetzt wieder dieses nicht normale Leben führst? Also ein Leben, wo dir von außen zurückgemeldet wird, das geht eigentlich nicht so oder das ist nicht normal?
Der größte Knackpunkt bei der ganzen Geschichte mit dem Stress waren die ganzen finanziellen Verpflichtungen, die man dadurch hat. Durch dieses normale Leben hat man sich so, wie nennt man das denn jetzt mal, ohne dass das hinterher doof rüberkommt. Man hat sich halt sehr viele Verbindlichkeiten angeeignet, weil man halt einfach, ne, das ist so, das Leben kostet viel Geld mittlerweile auch. Und desto mehr Geld man verdient, desto einfacher gibt man es aus, finde ich. Also für mich war das zumindest immer so. Ich habe von niemandem lernen können, mit Geld umzugehen, weil wir nie welches hatten. Und von daher war das für mich echt schwierig. Also ich hätte wahrscheinlich 10.000 Euro im Monat verdienen können. Ich hätte die ausgegeben für irgendetwas. Und ich habe halt tatsächlich überhaupt gar keine Wertschätzung mehr gehabt für irgendetwas. Wenn ich irgendwas gesehen habe oder sowas, auch, mir konnte auch keiner was schenken. Nichts. Wenn ich was haben wollte, habe ich mir gekauft. Und das war so komplett neben der Spur, ne? Und man hat überhaupt gar keine Wertschätzung mehr für all diese Dinge gehabt. Und das war für mich die größte Erleichterung, das wegzuhaben jetzt. Ich habe jetzt meine Fixkosten auf ein absolutes Minimum reduziert. Damit hatte ich Gott sei Dank schon ein bisschen angefangen. Und natürlich finden das jetzt alle nicht so besonders gut, weil ich natürlich jetzt mit 31 jetzt nochmal anfange, Sachen zu sparen, das habe ich nie gelernt vorher, nie. Ich will das einfach für mich mal, das ist eine Herausforderung auch an mich selber, mit wenig Geld klarzukommen jetzt, nach dieser Zeit.
Mhm.
Und nicht für andere Sachen immer irgendwelche Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten. Und da geht wieder was ab und ich habe keine Ahnung auf dem Konto, warum da wieder da 200 Euro weg sind, da 100 Euro da, das andauernd einfach was weggeht, sondern einfach ein bisschen bewusster leben, was das alles angeht. Und demnach halt auch, ja, einen anderen Job machen zu können. Nichts Kapitalistisches oder nichts, wo es nur ums Geld geht oder sonstige Sachen. Ich überlege, entweder studiere ich jetzt nochmal oder, also einen Job habe ich jetzt schon, den ich ab nächsten Monat anfangen kann, aber was ganz anderes. Also etwas, wo ich noch nie drin gearbeitet habe. Da kommt wieder der alte Charakter in mir hoch, so Sachen, die ich noch nie gemacht habe, die auch für andere, wenn ich das erzähle, immer sagen so, wow, okay, krass, dass du dir das zutraust. Weiß ich nicht, ob ich mir das zutraue. Ich versuche es einfach.
Du findest es heraus.
Ich finde es heraus, genau. Ja. Und ich habe mich so weit abgesichert, was das angeht, dass ich sagen kann, ja, wenn es nicht für mich ist, mache ich was anderes.
Mhm. Ich finde das total mutig. Also,
danke.
Und auch gleichzeitig, also ich konnte das total nachempfinden, als du das mit dem Geld gesagt hast und diesen nie gelernt zu haben, zu sparen. Also wir hatten auch, wir hatten wirklich Zeiten, in denen hatten wir fast nichts im Kühlschrank Und dann hat man Geld und dann ist das Erste, ich gebe das aus, weil ich will mir ja auch was Gutes tun. Ich musste sonst immer auf jeden Cent gucken. Wir haben beim Einkaufen gerechnet und einfach das genießen zu können. Ich kann jetzt einkaufen, was ich möchte. Aber andererseits natürlich nicht die Fähigkeit zu haben, zu sparen, weil ich habe es ja nie gelernt. Und es ist auch schön, endlich ausgeben zu können. Und ja irgendwie auch, das, was du vorhin gesagt hast, man hat mehr Möglichkeiten natürlich auch. Man finanziell besser gestellt ist. Also da fängt es ja schon mit Hobbys an, wie du schon gesagt hast. Das, was man eben vorher nicht machen konnte. Und ich kann dir das absolut nachempfinden. Und das ist echt schwer, das zu lernen als erwachsener Mensch.
Genau, das ist die Herausforderung dabei. Meine Schwester hat mir ein Buch geschenkt, das Fünf-Konten-Prinzip. Sie liebt so Sachbücher. Mhm. Also alles, was so zur Verbesserung eines Selbst oder zu Optimierung, sagt sie immer. Mhm. Optimierung deiner Selbst beiträgt, das findet sie ganz toll. Und das ist ein Buch gewesen, was ich habe da gar nicht viel drin gelesen, eigentlich nur den Klappentext und so das erste Kapitel oder so. Aber das hat mir so gefallen. Dieses Fünf-Konten-Prinzip ist halt einfach so, dass man die Hälfte seines Einkommens oder des Geldes, was man zur Verfügung hat, für Fixkosten einplant. Mhm. Also wenn ich 2.000 Euro im Monat habe, dann habe ich 1.000 Euro Fixkosten, Miete, alles, was es halt dazugehört. Und das andere Geld wird halt aufgeteilt. Ein Fünftel wird in Bildung investiert, also Zukunft. Ein Fünftel wird in Sparen investiert. Ein Fünftel wird in Freizeit investiert. Und ein Fünftel wird halt in Nachhaltigkeit oder in... Dieses andere Konto ist relativ offen, da kann man unterschiedliche Dinge mitmachen. Das ist je nachdem, was man halt für ein Typ Mensch ist, wird das halt benutzt. Ne? Manche hatten das für wohltätige Zwecke, um den Geist zu stärken oder um sich selbst was zurückzugeben oder den Leuten, die einen auf dem Weg begleitet haben, was zu ermöglichen oder. Dafür ist dieses Geld halt dann so gewesen. Und das habe ich gesagt, das möchte ich unbedingt mal ausprobieren, ob ich damit zurechtkommen würde. Mhm. Ich bin so, wenn ich Regeln habe, dann entgleise ich meistens. Ich muss mir meistens selber irgendwelche Regeln auferlegen, damit ich halt so eine Richtlinie an sich habe.
Also das klingt für mich gerade danach, als bist du gerade auf einem Weg, auf dem du dich viel ausprobierst, indem du neue Wege gehst, indem du guckst, was liegt mir, was liegt mir nicht. Ist es das, was du am Anfang meintest, dass du gerade auf der Suche nach dir selbst bist?
Ja, das heißt auf der Suche nach mir selbst. Ich glaube, ich habe die Suche nach mir selbst habe ich abgeschlossen mit der Entscheidung, dass ich nicht so bin. Ich denke, ich bin eher aus der Suche, was ich sein möchte zukünftig. Mhm. Was ich jetzt bin, weiß ich. Oder was ich in der Vergangenheit war. Aber was ich zukünftig sein möchte, das weiß ich nicht. Das ist so für mich gerade der größte Knackpunkt an sich. Ich denke, dass ich viele Erfahrungen gemacht habe, die mir eigentlich schon so ein bisschen die Richtung gezeigt haben. Das kriege ich zumindest immer gesagt von den Menschen, mit denen ich halt so am nächsten bin. Dass ich so ein unwahrscheinliches Helfersyndrom habe und immer gerne die Probleme anderer zu meinen mache. Aber halt immer eher so auf der privaten Ebene halt. Wenn das aber so eine Sache von mir ist, die mich halt glücklich macht. Also mich macht das glücklich, wenn ich anderen Leute ihre Probleme lösen kann. Mhm. Weil ich dann mich wahrscheinlich einfach weniger mit meinen eigenen beschäftigen muss. Die sind meistens schwerer zu lösen als denen ihre, zumindest für mich. Das ist so ein Punkt, der mich schon mein ganzes Leben lang begleitet hat, der mich sehr viele Beziehungen gekostet hat in meiner Jugend oder in meinem Leben, dass ich immer gedacht habe, die Probleme anderer sind ja gar nicht so schlimm. Mhm. Meine Probleme kamen mir immer 10.000 Mal schlimmer und schwieriger vor, wo ich immer gesagt habe, also wenn ich eure Probleme einen Tag hätte, na, dann wird es mir gut gehen. Und dann habe ich halt irgendwann mir ein Hobby daraus gemacht, andere Leute Probleme zu lösen, weil das für mich ja so einfach war. Mhm. Aber meine Probleme zu lösen war total schwierig für mich. Mich damit überhaupt auseinanderzusetzen war schon schwierig. Mhm.
Was glaubst du, worin lag insbesondere die Schwierigkeit bei deinen Problemen? Warum waren sie so schwer oder vielleicht fühlen sie sich auch bis heute noch schwer an?
Diese Art von Reflexion habe ich vor 2 Jahren schon mal gemacht, warum ich das halt nicht mache. Ist meistens, weil ich selber schuld bin an meiner Situation oder an meinem Problem. Das sind meistens selbstgemachte Probleme. Sachen, wo ich halt selber dran schuld bin und kein Mensch sagt das gerne. Ich habe früher oder wo ich jünger war, wie jeder wahrscheinlich in seinem Leben schon mal, war das immer sehr einfach zu sagen, du bist schuld, Alles gab es irgendeine Begründung oder eine Ausrede. Aber nie war die Begründung oder Ausrede, du warst einfach zu faul oder du hast einfach keinen Bock gehabt oder du hast einfach verkackt. Das war nie eine Option. Aber das versuche ich schon lange nicht mehr so zu machen. Das ist so eine Art von Selbstreflexion, die ich einfach durch meine Partnerin so mitbekommen habe, weil sie das immer macht. Und das hat mich sehr gestört. Boah, das nervt halt extrem, wenn du halt echt nichts dafür kannst und sie selber daran schuldest, dass du diese Launen abbekommst. Dann haben wir darüber gesprochen und haben dann so ein bisschen auch so eine Art von Selbstreflexion da gehabt und dann konnten wir das ganz gut eindämmen. Beide.
Du hattest vorhin gesagt, du bist schuld an deinen Problemen. Und ich bin tatsächlich gedanklich über das Wort Schuld gestolpert, weil ich so dachte, das klingt schon ganz schön schwer, Schuld. Also wenn ich an Schuld denke, dann denke ich an etwas, was ganz schön schwer wiegt. Und ich habe eher so an das Wort Verantwortung gedacht. Ich bin verantwortlich für meine Probleme. Und es klang auch so vorhin, du hast gesagt, ja, wenn ich was verkackt habe, bin ich schuld oder wenn mir Fehler passieren. Und dann kam mir so die Frage, ist das nicht okay, Fehler zu machen, zu verkacken im Leben? Also da habe ich so gedacht, gehört das nicht auch dazu und ist das nicht auch etwas, was sein darf?
Definitiv. Definitiv war vielleicht dann die etwas falsche Wortwahl, was das angeht. Fehler machen ist, das machen die Besten und das ist auch von vielen gewünscht. Ne? Ich gebe da so viele lustige Zitate aus den Büchern, die meine Schwester mir immer schenkt. John D. Rockefeller hat damals nur Menschen befördert, die meisten Fehler gemacht haben. Einfach aus dem Grund, weil die es versucht haben. Ja. Ja, weil durch die puren Versuche entwickelt man sich halt weiter. Der Chef zuletzt hatte mal gesagt, Stillstand ist Rückstand. Wenn es nicht nach vorne geht, dann geht es nur rückwärts. So sehe ich das ja eigentlich auch. Also ja, ist es definitiv die Krux dabei. Aber für mich ist es halt so, dass ich halt auch viele Sachen einfach, wie soll man das sagen, man hat einen Fehler gemacht und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn man ihn einmal gemacht hat, sollte man ihn nicht nochmal machen. Weil das ist dann schon, ja, dumm. Und ich bin halt so eine Kandidat, ich habe diese Fehler halt immer wieder. Das ist das, woran ich arbeiten musste.
Also ich habe gerade gedacht, so, das klingt ganz schön hart zu sagen, okay, den einen Fehler einmal zu machen, wenn man den mehrmals macht, dann ist man ganz schön dumm. Da habe ich so gedacht, oh, weil ich es vielleicht vorher noch nicht besser wusste. Also weil ich es einfach noch nicht herausgefunden habe, wie ich es anders machen kann.
Das ist eine andere Variante davon. Aber wenn du ja weißt, dass du einen Fehler gemacht hast, das heißt, wenn du als Kind mit der Hand auf den Herd fasst und das ist heiß und das tut dir weh, dann machst du das nicht nochmal. Außer, na, du weißt es immer noch nicht besser. Das heißt, wenn du jetzt ein Mensch bist, der keine Gefühle hat und keine Empfindung in der Hand hat, dann ist es vielleicht egal. Und wenn du dann sagst, in ein paar Jahren tut das aber weh, wenn ich da drauf fasse, okay, dann ist das was ganz anderes. Aber wenn es beim ersten Mal weh getan hat, dann wird es auch beim zweiten Mal wehtun. Ja. Und das ist das, was ich meinte eben damit. Das ist immer so etwas, was ich immer gesagt habe, also das hat mir ein guter Freund und mein damaliger Chef auf der Baustelle immer gesagt. Ich kann dir jeden Fehler verzeihen, wirklich. Jeden Fehler. Aber nur, wenn du ihn nur einmal machst. Weil wenn du ihn das zweite Mal hinterher machst, wenn ich dir sage, du sollst die Scheibe nicht auf einen Stein kippen, weil die dann platzt, dann ist das beim ersten Mal vollkommen okay, weil du hast es ja noch nie gesehen, du weißt es nicht, auch wenn ich es dir gesagt habe, dann hast du es nichts. Aber wenn du das nochmal machst, also mutwillig nochmal da drauf, wenn du da dran kommst, ist was anderes. Aber wenn du es wieder abstellst, also aus Faulheit, aus Ignoranz oder ja, aus Vergesslichkeit. Dann kriegst du den Fehler einer auf den Deckel.
Okay, ich verstehe. Ja.
Die Definition hat vielleicht eben noch gefehlt, so, ne? Oder dieser Kontext.
Ich hatte so das Gefühl von beim Erzählen, als du so erzählt hast, du darfst mich da gerne korrigieren, du hast jetzt so ein paar Mal so Bücher deiner Schwester erwähnt, die sie dir so schenkt oder Menschen, die dir von außen eine Rückmeldung geben. Und es klingt so, als würden einige Menschen dir sagen, sei anders. Ist das so?
Nicht explizit.
Aber wahrscheinlich so ein bisschen unbewusst oder in so versteckten Botschaften. Gut.
Ich kenne ja keinen Menschen, der jetzt zu mir gekommen ist und hat gesagt, Marcel, du machst das falsch und du müsstest das anders machen. Sondern sind eigentlich eher gesellschaftliche Normen, die man halt so mitbekommt. Die man vielleicht halt auch als normal ansieht. Die vielleicht, ne, das ist ja immer diese große Frage, was ist normal und was definiere ich als normal? Ich habe so ein, ich weiß gar nicht von wem, aber ich habe so dieses normale Bild, ist halt für mich so wirklich dieses Vorstadtleben, was man eigentlich echt nur aus dem Fernsehen kennt. Ja, mit dem kleinen Häuschen, mit dem weißen Zaun, mit den Kindern, ne, wo der Vater morgens zur Arbeit geht, der morgens komischerweise noch Zeit hat, im Tageslicht Zeitung zu lesen. Wüsste gerne, in welcher Hemisphäre das funktioniert. Habe ich nie verstanden, wo auf dem Äquator, wo auf der Weltkugel man sein muss, dass das geht. Aber ja, das ist so das für mich gewesen. Ne? Man hat sein Studium gemacht, das ist sehr amerikanisch. Man ist zur Highschool gegangen, danach macht man sein Studium, danach hat man einen guten Job. Wenn man das nicht macht, hat man keinen guten Job. Und das war halt immer so diese Norm. Und wenn ich an meine Schwester denke, hat sie diese Norm halt auch komplett nachgemacht. So, ne? Also die hat einen super Job. Immer sicher, das ist so ein Mensch, den kannst du immer nach Geld fragen, weil die hat auch immer welches. Immer alles abgesichert, immer alles vorausschauend geplant. Die hat einen sehr tollen Partner gefunden, das muss man ihr auch einfach nochmal sagen. Aber den hat sie auch, habe ich das Gefühl, den hat sie nicht gefunden, den hat sie ausgewählt. Also das ist so, ne? Die beiden haben eine ganz besondere Beziehung zueinander, die sind bestimmt nicht immer einfach, aber die hat das, auch das hat sie alles geplant so. Also das fühlt man, also fühlt man sich zumindest immer. Und man hat halt immer eine furchtbare Sicherheit, wenn man mit ihr irgendwo ist oder wenn man mit ihr über irgendwas spricht, weil man immer das Gefühl hat, dass sie immer einen Plan hat. Egal, was man ihr sagt oder egal, was man ihr erzählt oder sonstige Sachen, sie hat immer einen Durchblick. So kommt mir das so rüber. Ich weiß aber mittlerweile, seitdem sie Mutter ist, dass das nicht so ist. Weil sie auch ganz oft an ihre Grenzen kommt und ganz oft überfordert ist und ganz oft wünschte sie sich, dass sie besser verstanden werden würde oder dass sie da jemanden hätte, der einfach mal sagt so, ich helfe dir jetzt. Mhm. Ich mach das jetzt. Mhm. Ich krieg das jetzt mal für dich auf die Reihe. Du musst nicht die Starke sein.
Ja. Ne? Der Gedanke kam mir so, ist das erleichternd für dich zu sehen, dass deine Schwester, also mir kam auch vorhin so dieser Begriff perfekt ist, zu sehen, sie ist es nicht, sie kann auch meine Unterstützung gebrauchen. Sie kommt auch an ihre Grenzen. Ist es vielleicht erleichternd für dich, das so zu sehen?
Na, erleichternd nicht. Also für mich ist es natürlich, für mich wäre es immer schön, wenn sie alles leicht und einfach kriegen würde. Sie ist meine Schwester, ich wünsche ihr nur das Beste. Aber natürlich ist es schön, wenn man auch mal gebraucht wird. Ich hatte es dir, glaube ich, erzählt. Ich war letzte Woche da in Berlin. Nee, doch, letzte Woche. War ich in Berlin, hatte ich ja gesagt, dass ich die Woche nicht da bin, weil ich dann in Berlin bin. Und dann habe ich sie besucht. Und Dinge, die halt mittlerweile mir sehr leicht fallen, sind für die beiden ultra schwer. Sie werden den Podcast zwar hinterher hören, aber ich weiß, dass sie mir das verzeihen werden. Mein Schwager ist vom Beruf Lehrer. An die Lehrer da draußen, ihr nehmt es mir nicht übel. Aber die sind halt so in vielerlei Dingen oder in vielerlei Hinsicht einfach, ich weiß nicht, ob sie zu kompliziert denken oder ob das nicht in ihre Hemisphäre passt, aber so alles, was das Handwerkliche und sowas angeht, so die einfachsten Dinge, die sind ganz schwierig. Also die beiden hatten wirklich jetzt die letzten 4 Jahre, seitdem sie in Berlin wohnen, einfach keine Lampe im Badezimmer, weil keiner eine Lampe anbringen konnte dort. So 4 Jahre hat sich das aufgestaut. Ne, bei denen, da gab es ganz, ganz viele Sachen so in der Wohnung, die denen halt nicht so gepasst haben einfach. Wo man aber vorher auch einfach, glaube ich, drüber hinweggesehen hat, weil es halt egal war. Dann habe ich halt kein Licht im Bad. Meine Schwester und ihr Mann waren nie zu Hause früher. Das sind so Menschen gewesen, die waren immer reisen, die sind durch die Welt getingelt, die haben Freunde getroffen, die haben ihr Leben wirklich sehr ausführlich gelebt. Aber jetzt durch Corona und durch die Geburt meiner Nichte sind sie natürlich schon eher ans Zuhause gefesselt. Ja. So, ne? Meine Schwester arbeitet halt auch unsere Kindheit so ein bisschen mit ihrer Tochter jetzt gerade auf. Das heißt so im positiven Sinne. Ich sehe das positiv, viele sehen das negativ. Ich sehe es sehr positiv, weil um uns hat sich damals nicht, oder wurde sich nicht auf diese Art und Weise gekümmert. Nicht aus dem Grund, weil man es nicht wollte, sondern weil man es einfach nicht besser wusste. Unsere Mutter, die uns ja wirklich den Großteil unseres Lebens großgezogen hat, hat leider selber auch kein gutes Elternhaus gehabt und die kannte einfach nicht besser. Ja? wir sind, denke ich mal, beide ganz gut gelungen, soweit was das angeht. Sie braucht sich da wirklich keine Vorwürfe oder sowas zu machen. Aber meine Schwester möchte es halt anders machen. Mhm. Nicht besser, anders. Mhm. Vorbereiteter und etwas strukturierter und schlauer, so wie sie halt einfach ist. Das ist halt aber leider auch so, dass sie sich dadurch sehr, sehr stark, ich nenne das wirklich schon immer so, sehr stark an ihr Zuhause geißelt. Mhm. Ne? Also sie ist da durch ihre ganzen Regeln und ihre ganzen Rituale ist sie stark an ihr Zuhause gebunden. Und deswegen sind die Sachen halt vielleicht jetzt doch schon ein bisschen gravierender. Und für mich war das ein Vormittag. Mhm. Ich habe aufgestanden und um 14 Uhr war ich mit allem fertig, was sie die letzten 4 Jahre nicht hingekriegt haben. Und diese Dankbarkeit, dass ich ihr auch mal in solchen Sachen helfen kann, das ist halt für mich schon viel wert, das stimmt. Das schätze ich schon sehr wert, auch viel mehr wert, als ich das bei anderen wertschätzen würde.
Es klingt auch danach, als hättet ihr echt ein sehr starkes Band und eine tiefe Verbundenheit zueinander.
Naja, wir waren halt immer wir beide. Ja. Ne? Das war immer wir beide gegen alle so. Das war schon so seit unserer Jugend so oder seit unserer Kindheit eigentlich. Wir waren halt auch immer zusammen so. Also wir sind auf die gleiche Schule gegangen, wir hatten den gleichen Freundeskreis. Ne? Klar, sie ist 2 Jahre jünger als ich, beziehungsweise 3, 2,5 so. Aber das ist ja bei Männern und Frauen sowieso immer so eine Sache. Ne? Also wir Jungs sind ja jetzt da nicht unbedingt viel weiter als die Mädels, wenn die 2 Jahre jünger sind. War das bei uns in unserem Freundeskreis damals kein Problem. Da konntest du 12 bis 16, 17, war da immer alles in dem Freundeskreis vertreten. Mhm. So, ne? Und wir waren halt immer so zusammen. Klar, in der Pubertät konnte man sich halt auf den Tod nicht ab, das ist ganz normal. Ne? Wir hatten noch diese Jugend, wo man halt noch keinen, da hatten wir noch einen ISDN-Anschluss, da konnte nur einer telefonieren abends. Ne?
Das kennt ich auch, ne? Yeah.
Ja. Oder wer die Bandbreite vom ICQ geklaut hat, ne? Also wer da ne, ein Computer an war, dann ging der andere nicht mehr.
Was glaubst du, was würde deine Schwester sagen, worin du dich niemals verändern sollst?
Puh, worin ich mich niemals verändern sollte? Ich denke, sie würde meine Wie nennt man das denn? Aufgeschlossene Art ist immer so schwierig, ist immer so breit gefächert halt, ne? Du hast vorhin das Gute gesagt, diesen Mut, Dinge zu tun, die andere nicht tun würden.
Ja.
Einfach immer zu machen. Ich bin kein Mensch, der, ich zerdenke auch viele Sachen, aber ich mache sie trotzdem. Mhm. Auch wenn sie komplett blöd sind eigentlich, ich mache es dann trotzdem. Weil ich ein Mensch bin, der halt alles aus Gefühlen und Impulsen halt so heraus. Ich denke, wie gesagt, über viele Sachen auch nach, aber mach sie halt trotzdem. Das ist so, wo viele halt auch mal sagen, so, warum hast du das jetzt gesagt? So, ich habe drüber nachgedacht, ich wusste, dass es scheiße ist, aber ich habe es trotzdem gesagt.
So. Ich finde, das ist irgendwie sehr authentisch und das finde ich ist was ganz Wertvolles.
Ich habe viel Selbstreflexion betrieben, auf jeden Fall, ja. Das, und wie gesagt, Selbstreflexion, damit muss man sich von vornherein im Klaren sein, ist meistens sehr kritisch.
Naja, und vor allen Dingen auch, ich sehe das selber an mir, das kann auch schmerzhaft sein. Und das kann eben auch bedeuten, ist ganz schön scheiße gelaufen, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich finde aber, dazu braucht es auch echt eine innere Stärke und einen Willen. Und das, finde ich, ist was man nicht als selbstverständlich hinnehmen sollte.
Ja, definitiv. Definitiv. Das ist auch eine Entscheidung.
Absolut, absolut. An welchem Punkt hast du gemerkt, dass es Zeit ist, erwachsen zu werden?
Ich überlege, ob der Punkt schon da war oder ob der noch kommt. Also ich glaube, wenn mich jemand fragt, sage ich halt immer noch, dass ich nicht erwachsen bin, weil ich mich nicht wie ein Erwachsener, also wie ein nicht typischer Erwachsener verhalte oder
sehe. Wie ist ein typischer Erwachsener?
Ein typischer Erwachsener. Ich habe früher immer dieses, ich bin so ein Mensch, der alles immer verbildlicht, also immer alles für sich so in Bildern abspeichert, so merke ich mir auch Dinge. Für mich ist immer Willy Turner von ALF damals, das war für mich der Bilderbuch-Erwachsene. Der mit seiner riesigen Brille und seinem Hemd und seinem Anzugshöschen da immer rumgelaufen ist und eigentlich immer alles negativ und pessimistisch gesehen hat. Der immer in allem, vor allem Angst hatte und sowas. Hat aber nicht nur was damit zu tun, sondern hat für mich auch was damit zu tun, dass der Erwachsene Verantwortung übernehmen muss. Aber nicht nur für sich. Erwachsensein heißt für mich wirklich auch, Verantwortung für andere zu übernehmen. Und das nicht in dem Fall, dass sie sich das aussuchen können. Ist ein bisschen kompliziert vielleicht jetzt gerade, aber ich bin jetzt zum Beispiel bei uns in unserem Airsoft-Team ein gewählter Leader. Also ne, ich bin gewählter Vize-Anführer dieses Teams quasi. Kinder können sich nicht aussuchen, wer sie führt. Weil die werden einfach in unser Leben reingeboren. Tiere können sich das auch nicht aussuchen. Wir kaufen sie oder sorgen sie oder sie werden hier geboren und wir müssen für sie die Verantwortung übernehmen. Und da vorausschauend und verantwortungsvoll zu denken, das ist für mich ein Erwachsener.
Ich habe gerade gedacht, gerade in Bezug auf Kinder, ich finde, die Verantwortung liegt eher darin, einem Kind beizubringen, wie es selbst Verantwortung übernehmen kann. Also wenn ich zu viel Verantwortung übernehme für andere, dann nehme ich sie ja auch den anderen ab. Und dann ist immer für mich so die Frage, ist das wirklich gut?
Ja, natürlich immer alles abzunehmen ist natürlich schwierig, aber diese Entscheidung zu treffen, wann ich etwas abnehme und wann ich den Lerneffekt eintreten lasse, beziehungsweise diese Selbsterkenntnis, das ist wie gesagt, diese Entscheidung trifft für mich jemand, der erwachsen ist. Na, die trifft nicht ein Kind selber. Ein Kind sollte diese Entscheidung auch nicht treffen müssen, finde ich. Und das ist für mich auch das Sinnbildliche von wohlbehütet aufzuwachsen, wenn du diese Entscheidung gar nicht treffen musst. Du kannst sie treffen. Wenn jemand noch nicht bereit ist, weil man kann das ja nicht verallgemeinern, vielleicht ist der eine mit 10 bereit zu entscheiden, ob er den Schulweg alleine antreten kann und vielleicht auch erst mit 14. Das weiß man nicht. Diese Befähigung und diese Möglichkeiten und diese Verantwortung, die sollten für mich immer Erwachsene übernehmen. Ein Elternteil am besten natürlich, ne, wenn das halt gegeben ist. Und ich wäre halt so die Person, wo ich halt mich für sowas gar nicht in der Lage fühlen würde.
Weil du nicht vorausschauen bist?
Was ist nicht vorausschauend die Konsequenzen und die Folgen abschätzen kann, da die mir selber ja eigentlich mal egal sind. Ne? Also dadurch, dass ich halt das gewohnt bin, meine Probleme und meine Sachen selber zu lösen, sind sie für mich ja nicht so schwierig und schlimm. Aber jetzt diese Entscheidung, jemand anderem abzunehmen, was ist für den schlimm und was nicht, das ist etwas, was ich ja gesagt habe, das habe ich in der Vergangenheit öfters mal so gemacht, aber nicht denen das abgenommen, sondern in meinem Gedanken halt gesagt, okay, das ist ja gar nicht so tragisch oder das ist jetzt gar nicht so schlimm. Das würde ich halt bei einem Kind oder bei einer Verantwortung für jemand anderes, für eine andere Person nicht übernehmen wollen oder können.
Das finde ich total spannend, was du sagst, weil eigentlich, finde ich, hast du da eine Fähigkeit meines Erachtens, nämlich dieses, ich probiere das aus und guck mal. Genau das ist, finde ich zum Beispiel, total wichtig, ein Kind frei entfalten zu lassen und passiert durch Ausprobieren. Und ja, wenn ein Kind den Baum hochklettert, kann ich sagen, mach das mal nicht, der ist hoch oder irgendetwas, aber ein Bewusstsein für meinen Körper, wie kräftig bin ich oder wie kann ich schon klettern, das weiß ich nicht. Ich stecke ja nicht in dem Kinderkörper, sondern das erfährt ja auch ein Kind nur darüber, dass es das ausprobiert. Und ich werde ja auch mein Kind nicht vor allen Gefahren beschützen können. Na klar, lasse ich es nicht auf die Straße rennen, aber wie zum Beispiel auf den Baum klettern oder irgendwelche anderen Dinge ausprobieren, das ist die Verantwortung ja auch irgendwie des Kindes. Verantwortung ist so ein großes Wort. Ich finde eben ausprobieren immer ein schönes Wort. Probier dich aus, mach deine eigenen Erfahrungen. Fall hin, steh wieder auf, fall nochmal hin. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo es lernt, aber auch wieder seine eigenen Lernerfahrungen macht. Vielleicht nicht die gleichen, die ich mache. Andere, wie du es heute schon oft gesagt hast, aber anders. Und ich glaube, dieses Vorausschauende ist so, da habe ich manchmal ein bisschen für mich so Sorge, ja, dieses, nee, mach das mal nicht und mach mal das nicht und das nicht, damit limitiere ich ja auch ein Kind ein Stück weit zu sagen, mach das nicht und das kannst du noch nicht und das kannst du nämlich auch nicht. Dann wächst ja auch ein Kind auf mit diesem, du kannst es nicht, das, was ja viele auch Erwachsene kennen.
Das ist aber auch ein Wort, was man nicht benutzen sollte. Da bin ich auch voll und ganz dabei. Seit Chris Gardner in Das Streben nach Glück damals gesagt hat, lass dir niemals sagen, dass du etwas nicht kannst. Das ist auch etwas, was ich niemals irgendwie meinte oder sowas damit. Nur dieses Feingefühl und die Wahrnehmung dafür zu haben, wenn etwas so Komplexes wie die Entwicklung eines jungen Menschen einfach, und ich, wie gesagt, ich weiß ja durch mich selber, dass es eine sehr komplexe Reise ist, die man da so auf sich nimmt, wann man halt wirklich als Elternteil da sein sollte und wann nicht. Wann man, wie du jetzt gerade sagst, das Kind laufen lässt und selber sieht, ob es auf den Baum klettert oder nicht, oder wann der Baum tatsächlich zu hoch ist. dass wenn es der Fehler falsch ist, dass ich mein Kind verliere. Diesen Spagat dazwischen hinzubekommen, den finde ich ganz furchtbar schwierig. Von der Wahrnehmung her, weil man, wie gesagt, oder ich halt ein riesiges Problem damit habe, die Grenzen anderer so damit einzuschätzen, halt, wie das dann an sich
als läuft. Als erstes kam mir jetzt in den Kopf, ich habe so daran gedacht, ich glaube, das ist ein Bauchgefühl, was sich daraus entwickelt. Also Intuition und Bauchgefühl ist mir da eingefallen zu.
Aber das verzeiht dir keiner. Das heißt, wenn du da einen Fehler machst, meine ich jetzt, ne? Wenn du bei einer Intuition oder einem Bauchgefühl einen Fehler machst und dann läuft das Kind auf die Straße und es wird angefahren, zeigst du dir selber am meisten nicht. Und das ist etwas, wo ich halt sage, dafür muss man bereit sein, diese Entscheidungen treffen zu wollen.
Also heißt das im Umkehrschluss, dass ich alles mit meinem Verstand zu entscheiden habe und nicht aus dem Bauch heraus oder intuitiv?
Ich denke, dass das halt sinniger wäre. Mhm. Ich mache das aber ja nicht. Das ist das Problem. Ja? Ich hatte diese gleiche Situation vorgestern Abend. Unser jüngster Hund ist jetzt 6 Monate alt, also Welpe noch quasi. Und ich gehe jeden Tag mit ihm verschiedene Strecken ab und dachte, ich wüsste sein Verhalten zu manchen Dingen. Zum Beispiel Fahrradfahrern gegenüber. Und er saß vor mir, schaute mich an. Und ich dachte, die Situation wäre komplett entspannt. Und das Fahrrad, was hinter mir vorbeifährt, würde er gar nicht bemerken oder ignorieren. So wie er es sonst immer tut. In der Situation hat er es aber nicht getan. Und er machte einen Satz durch meine Beine durch in Richtung dieses Fahrrads. Und die arme Frau da drauf wäre halt wirklich fast in den Zaun geflogen. Die hätte sich wirklich sehr böse verletzen können, hätte ich nicht noch ihn erwischt irgendwie in der Situation. Obwohl ich gedacht habe, ich habe die Situation unter Kontrolle und ich hätte die richtig eingeschätzt. Mein Bauchgefühl hat mir voll und ganz gesagt, den Hund brauchst du jetzt nicht festmachen. Also du brauchst ihn jetzt nicht anders halten oder so. So wie du ihn jetzt gerade hast, reicht voll und ganz aus. Und die Entscheidung hätte dazu führen können, dass ich meinen Hund verletze und dass ich die Frau verletze.
Ich habe für mich gedacht, das hat für mich gar nichts mit einem Bauchgefühl zu tun, sondern dass du es bisher ja gar nicht anders erfahren hast. Du hast gerade gesagt, bisher war das so und so. Also es gab ja noch gar keine andere Situation. Deswegen kannst du ja nur von diesem Ist-Zustand ausgehen.
Aber meine Lebensgefährtin hatte sie schon und die hat mich gewarnt. Er hat gesagt, Achtung bei Fahrrädern, er springt. Ich habe gesagt, nee, der springt nicht, macht er bei mir nie.
Wie oft denkt man, das kannst du mir ja gerne erzählen, ich will das jetzt erstmal selber erfahren, ausprobieren.
Also das ist und ein Problem. Und ein Problem und eine Tugend gleichzeitig, genau. Ich mache das nämlich gerne so. Also das ist auch, ich probiere auch eigentlich alles. Ich probiere alles, ich fasse alles an, was sich irgendwie, wo man sich halt denken kann, man könnte es anfassen. Ich probiere diese ganzen Sachen immer ganz gerne aus, obwohl ich schon merke, dass desto älter man wird, dass das immer weniger wird. Ich weiß es noch ganz genau, vor 4 Jahren sind wir das erste Mal zum Tauchen nach Ägypten geflogen und ich habe gesagt, ich gehe niemals in dieses Wasser rein. Schwarze Wasser, ne? Also dieses Tiefe und sonstige Sachen. Und ich habe mir immer gedacht, so, warum sagst du denn sowas halt? Du bist doch sonst als Kind, ich war immer eine absolute Wasserratte, immer ins Wasser rein, alles angefasst, egal wo es hinkam, sonstige Sachen. Und als wir diesen Urlaub geplant haben, habe ich gesagt, ich mache das nicht. Ich gehe da nicht rein. Ich hatte zum ersten Mal was zu verlieren.
Okay.
Das war ganz am Anfang meiner Arbeit, wo ich hier das Haus und alle Sachen, ich hatte das erste Mal was, wo ich gesagt habe, boah, wenn ich jetzt irgendwie, mir was jetzt passiert, dann verlieren wir das Haus, dann verliere ich eventuell diese oder jene Sache, dann kann ich meinen Job nicht machen oder. Ganze Sachen, da habe ich gerade angefangen gehabt bei dem neuen Job. Ich habe das erste Mal Angst gehabt, so. Kannte ich gar nicht. Und normalerweise sagt mir mein Bauchgefühl immer, mach das einfach. Mach einfach, wird schon gut gehen, wird schon schief gehen. Bungee-Jumping, Fallschirmspringen, egal was, ich habe vor nichts Angst gehabt, gar nichts. Aber da ins Wasser zu gehen, hatte ich in meinem Vorfeld total die Panik vor. Hab ich gesagt, gehe ich nicht. Das sind bestimmt Haie oder sonstige Sachen. Und ich dachte mir so, okay. Alle anderen haben das verstanden, weil die selber Angst davor hatten. Aber für mich war das total unverständlich, dass ich sowas sage oder dass ich wirklich panische Angst davor hatte, wenn ich nur dran gedacht habe. Und dann saßen wir auf diesem Boot und sind rausgefahren. Und irgendwann sagte der Tourguide einfach nur, hier ist die perfekte Stelle, hier gehen wir jetzt raus. Und wer hat als erstes die Weste an und ist reingesprungen? Ich war sofort weg. Ohne darüber nachzudenken, sofort in das tiefe Wasser rein und ich bin noch nicht wiedergekommen. Die ganze Zeit da draußen geblieben.
Also wirklich, ich finde das eher beeindruckend, weil ich das Gefühl habe, du hast da so ein tiefes Urvertrauen. Das wird schon werden, hast du gerade gesagt. Und ich finde das, ja genau, und
in
das finde
selber,
ich aber
ja.
Tief beeindruckend.
Ja, aber es kann halt auch echt böse nach hinten losgehen. Wie man jetzt vor 2 Tagen hat sie gesehen, wo ich fast unter dem Bagger gelegen hätte, ne? Weil ich bin so ein Mensch, so ich kann das ja jetzt hier sagen, die Leute kennen mich ja nicht. Ich habe ja nicht mal einen PKW-Führerschein und ich will Bagger fahren. Der Bagger kam hierher, der wurde hier abgesetzt und es wurde extra ein Baggerfahrer dafür geholt. Aber der hat mir das halt nach 10 Minuten nicht schnell genug gemacht. Ich habe auch das Gefühl gehabt, der kann das nicht so besonders gut. Und dann habe ich mir gedacht, habe ich mir das angeguckt und dachte mir so, boah, das ist doch voll easy. Draufgesetzt und das ging auch rucki zucki. Das hat funktioniert wie nichts anderes. Hätte ich nie was anderes gemacht. Das hat so Spaß gemacht. Diese ganzen Motoriken, das sind ja so ganz furchtbar viele Hebel, die man dann machen muss, auf, zu. Das hat super viel Spaß gemacht. Was ich halt überhaupt nicht eingeschätzt hatte, war halt, wie hoch dieses Ding ist und wie wackelig das vor allen Dingen ist auf dem Teil. Dass ich ja auch überhaupt gar keine Erfahrung habe. Dass manchmal Können oder Geschick nicht ausreichen, wenn man die Erfahrung einfach nicht hat. Und deswegen ist dem Bagger halt auch in das Loch gefallen, weil ich halt nicht wusste, dass wenn ich den so weit ausschwenke, auch die eine Seite, weil das natürlich für mich jetzt in meiner Erfahrung einfach noch nicht da war, dass der dann halt umkippt. Und da hat mir das alles nichts gebracht. Und das hat mich dann aber auch wirklich, wie soll ich das sagen, in das Vertrauen in mich selber, was solche Einschätzungen angeht, hat mich das halt bestimmt, Freundin sagte immer so witzig, so 6 bis 8 Stunden hat mich das halt beeinträchtigt, was das angeht. Aber am nächsten Morgen habe ich wieder auf dem Ding gesessen.
Ja, weil du gesagt hast, du weißt nicht, ob du überhaupt schon erwachsen geworden bist. Und ich hatte gerade so, bei mir kam gerade so auf, als hättest du so einen jugendlichen Leichtsinn noch in dir. Und ich finde das aber, irgendwie auch sympathisch. Also na klar, es ist immer so die Frage, inwieweit gefährde ich mich selber und inwieweit passe ich auch selber auf mich auf oder kann das? Aber gerade dieses einfach machen, ich merke, dass ich das nicht habe. Ich zerdenke das und dann zerdenke ich das und entscheide auch, ich mache es jetzt nicht. Und das ist, dadurch gehen mir so viele Chancen verloren oder Dinge, die, an denen ich Spaß haben könnte, an denen ich wachsen könnte. Da wünschte ich mir manchmal mehr ins Tun zu kommen und mehr zu machen. Also nicht zu zerdenken. Also deswegen finde ich das also irgendwie, ja, schon irgendwie auch eine Fähigkeit, die du da hast und die vielleicht auch ein Stück weit so bleiben sollte.
Ich glaube halt auch nicht, dass ich die ablegen kann. Das ist halt auch mein Gedanke, den ich mittlerweile, was das halt angeht. Ich habe das, wie gesagt, mal eine Zeit lang verloren, so ein bisschen habe ich ja. Das war in der Zeit, wo wir halt das mit dem Haus hier alles gemacht haben. Weil ich mir immer gedacht habe, boah, wenn jetzt noch was passiert oder so. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so gequält wie jetzt. Ich komme halt wirklich aus einem Bereich, ich habe nie in irgendeiner Art und Weise etwas Handwerkliches gemacht vorher. Nie. Kannte das wirklich überhaupt gar nicht. Also bis vor so 6, 7 Jahren habe ich wirklich einen Kumpel angerufen, wenn ich einen Nagel in die Wand haben wollte oder ein Regal oder so ein Kram. Ich habe das wirklich nie selber gemacht. Als wir dann das hier mit dem Haus gemacht haben, da hat man sich halt wirklich sehr viel selber beigebracht oder man musste es halt auch einfach machen. Ja? Ich hatte dann hier auch 2 Damen zu Hause, also meine Schwiegermutter wohnt auch mit uns hier zusammen. Die haben das so ein bisschen vorausgesetzt, dass ein Mann das kann. Das wollte ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen, dass ich diese Sachen dann halt auch wirklich kann. Und ich habe das dann auch einfach gemacht. So, ne? Also am Anfang natürlich noch mehr schlecht als recht, aber man übt dann halt, ne? Desto öfter man die Sachen macht. Und gerade wenn man dann so eine Wahrnehmung und so eine Perspektive hat von verschiedenen Dingen, lernt man das auch relativ schnell. Also ich möchte auf gar keinen Fall einen Handwerker in irgendeiner Art und Weise schmälern oder sowas. Aber das ist halt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das lernt man nicht. Diese Herangehensweise, die hat mir mein Vater von Kindheitstagen so mit eingepleucht. Wir haben uns zwar nicht so gut verstanden und noch nicht so viel gesehen, aber das war etwas, wo er immer gesagt hat, es gibt so 2, 3 Sachen in der Berufswelt, wo er sagt, das könnte ich nicht. Oder das könnte ich nicht in 6 Monaten lernen. Das waren Juristen, hat er gesagt, weil er gesagt so, du schaffst es nicht in 6 Monaten, diese ganzen Bücher zu lesen. Das war aber auch der einzige Grund, warum. Also er hat gesagt, es ist nicht möglich, all diese Bücher zu verinnerlichen in 6 Monaten, das schafft man nicht. Und das würde er auch nicht wollen. Mediziner, hat er immer gesagt, also Arzt in diesem Bereich, weil auch da ist viel zu viel Erfahrung und viel zu viel Know-how einfach nötig, um das irgendwie richtig so zu verinnerlichen oder so ein Kram. Und er hat halt immer gesagt, dass er halt kein Physiker oder Astrophysiker und sowas. 3 Jobs, wo er gesagt hat, das ist das Einzige, was du nicht in 6 Monaten lernen kannst. Er hat gesagt, alles andere ist ja der felsenfesten Überzeugung, er wie ich oder meine Schwester würden das in 6 Monaten lernen können. Und diese Herangehensweise habe ich auch in all meinen Bewerbungsgesprächen oder in sonstigen Sachen immer geäußert. Egal wo, egal was. Wenn man meinen Lebenslauf lesen würde, würde man halt auch denken, ich habe Teilzeitschizophrenie, weil ich halt wirklich so viele unterschiedliche Dinge gemacht habe. Und das liegt aber immer nur daran, dass ich einfach sage immer, ja, ich probiere das aus. Und wenn ich zum Bewerbungsgespräch komme, dann kriege ich den Job
auch. Das klingt total vielschichtig. Und auch daraus scheinst du ja auch ein Selbstbewusstsein entwickelt zu haben. Ich traue mir das zu. Ich mache das jetzt. Ich probiere das aus. Für mich klingt es gerade so, probierst halt ganz viel aus und du guckst halt, aber ich glaube, so langfristig ist es ein Konto, so ein imaginäres Konto, auf das du einzahlst, wo du am Ende halt zurückblickst und sagst, ey, geil, dass ich das alles ausprobiert habe und dass ich da auf die Schnauze gefallen bin. Und
ja, da bin ich bei dir. Das sagen aber halt auch wirklich alle so über mich selber, wenn ich danach frage oder wenn ich den Leuten was erzähle. Aber das ist auch ein gewisser Druck, den du hast, weil alle das von dir erwarten. Also jeder, dem du das erzählst oder mit dem du darüber sprichst, das ist eine Erwartungshaltung oder eine Druckhaltung, die nur ich in meinem Kopf habe dann. Aber die erwarten halt auch immer.
Ah, du kriegst das schon, ja, hin. Stimmt.
Machst okay. Das schon. Ne? Da gibt es von Curse, heißt das. Bei mir heißt das Lied, glaube ich. Das gibt so eine Passage in diesem Liedtext, die habe ich mir, glaube ich, schon 5000 Mal angehört. Und die beschreibt das halt wirklich so gut, wie man mich selber halt auch einfach nur beschreiben kann. Teil mich auf in 1000 Teile. Jeder kriegt seine Portion. Bester Mann, guter Vater, treuer Freund, Mamas Sohn. Ich mach das schon. Das ist so dieser Lyric-Teil da, in dem ich mich immer extrem wiedergesehen habe. Jetzt auch ohne Vater ist ja egal, kann man auch als Freund oder sonstiges annehmen. Aber dieses, ich bin die Ruhe in Person, ich teile mich in 1000 Teile auf und jeder kriegt seine Portion davon. Das ist etwas, was ich mir halt selber auch immer als Druck so setze. Ich halt immer sage, du hast zwar ein Urvertrauen in dich selber, aber hast keins in andere. Das ist halt ganz schwierig dabei, weil du denkst halt immer, wenn du es nicht selber machst, dann wird es halt nichts. Und das ist so ein Druck, den man in sich selber aufbaut. Und nicht nur, dass es nichts wird, wenn ich es nicht selber mache, sondern halt auch, dass ich den Druck immer habe,
dass ich wahrscheinlich auch richtig machen muss. Also dass es auch schwierig ist, dann zu sagen, ich schaffe das nicht, lass das mal jemand anderen machen. Ja klar, jetzt wo du das sagst, ist das absolut einleuchtend, da ging mir jetzt auch so eine Lampe auf. Das ist wie für mich, die Menschen sagen zu mir immer, du bist so stark. Als wäre das immer was Tolles und wäre das was total, wo man, ne, sagt, toll, dass du immer so stark bist, aber dass es auch anstrengend ist. Das sehen halt auch viele Menschen nicht, dass es stark sein echt anstrengend sein kann und dass es nervig sein kann auch mitunter.
Richtig. Ja. Der Fels in der Brandung, ne, der wird auch irgendwann rund. Das ist ganz normal, ne, durch das Wasser. Und irgendwann ist man halt einfach auch nicht mehr da. So, ne? Und das ist das, was man halt nicht vergessen darf bei der ganzen Geschichte. Ne? Und das ist halt wirklich auch sage, das muss ich unbedingt lernen für mich selber. Dass ich nicht der Nabel der Welt für mich selber bin und nicht alles sich immer darum dreht, dass ich das machen muss, sondern dass das auch andere gut können. Andere Leute ja Dinge genauso gut können. Ich einfach auch mal loslassen kann und mich mal entspannen kann bei vielen Sachen. Ne? Weil das ist halt wirklich für mich echt immer schwierig gewesen. Natürlich haben auch viele Personen in meinem Umfeld diese Charaktereigenschaft von mir stark ausgenutzt, weil das ist natürlich auch einfach dadurch. Ne? Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch einen Kumpel zum Beispiel oder einen Bekannten, der ein absoluter Perfektionist ist. Das nutze ich auch regelmäßig aus, weil ich ganz genau weiß, dass wenn ich ihm was gebe oder sowas, dann wird das halt bis zur Perfektion betrieben und erst dann kriege ich das zurück. Aber so wurde das mit mir natürlich auch gemacht. Der kann das Umzüge, Renovierungen oder sonstige Sachen. Da war immer einer gefragt. Ne?
Ich wollte gerade fragen, hast du mal Nein gesagt? Oder? Aber du hast es gerade selber beantwortet. Ja.
Nee, wirklich nur bei Personen, die mich schon mal im Stich gelassen haben. Also wo die Situation auch schon mal andersrum war und ich keine Hilfe erfahren habe. Dann kann ich auch Nein sagen. Aber die Chance muss die Person ja vielleicht vorerst mal gehabt haben. Und das ist meistens nicht so. Weil ich ja nicht frage. Oder ich ja niemanden um Hilfe bitte.
Ach, bei solchen krass, Sachen. Ja.
Ne? Ich habe eine Person in meinem Leben, der ein sehr guter Freund von mir ist. Anderer Kumpel oder Freund wie normale Freunde. Der ist der Einzige, den ich mit sowas halt, also den frage ich wegen allem oder den bitte ich auch andauernd um Hilfe. Aber auch aus dem Grund, weil ich weiß, der liebt das zu helfen. Das ist so sein Lebenselixier. Ohne das würde er auch gar nicht funktionieren. Ich mache ihn glücklicher dadurch, dass ich ihn frage, als wenn ich es nicht.
Also hast du bei den anderen Menschen das Gefühl, du würdest denen keinen Gefallen tun, wenn du sie um Hilfe bittest?
Nee. Bei den meisten nicht. Manche mögen das. Da kann ich das auch guten Gewissens mal machen, aber es ist schon eher selten. Meistens habe ich halt auch, wie schon gesagt, das Gefühl, dass sie meine Probleme gar nicht lösen
können. Lässt du dich gerne um Hilfe bitten? Hm. Was für ein Gefühl taucht da in dir auf?
Hm. Ja, ein gutes. Also gebraucht werden ist schon etwas, was ich gerne habe. Dieses Wertschätzen, ne, dass man Also das ist für mich aber wichtig, dass die Menschen das, wenn ich wen helfe, dass sie das auch wertschätzen, nicht so abgetan wird oder so.
Was ich vorhin noch gedacht habe, ist dieses Nein sagen. Nein zu anderen ist ja ein Ja zu mir. Das fand ich mal ganz spannend, als ich diesen Satz gehört habe. Und dann ist es also, wenn ich zu anderen Ja sage, ein Nein zu mir selbst. Und das finde ich spannend.
Das klingt auf jeden Fall so, als ob das ist aber etwas, was man, weiß nicht, ob man das noch so rauskriegt aus sich selber, mit diese Mantras, die man sich so selber setzen kann bei sowas. Also auch gerade für Menschen wie mich, ich liebe so Regeln, so nicht Regeln im Sinne von geregelt werden, sondern dass Dinge halt einfach, wenn man sie so und so macht, dann das und das dabei rauskommt. Nicht regelt, sondern geregelt. Ja, das ist, glaube ich, so. Ich weiß, dass wenn ich die Aktion mache, dass die Reaktion daraus kommt. Wenn ich mir jetzt sage, ich sage mir dieses Mantra, was du gerade gesagt hast, ja zu dir ist nein zu mir, dann kann ich das viel besser umsetzen. Dann ist das auch für mich viel einfacher.
Welche ist zurzeit die wichtigste Frage in deinem Leben?
Die wichtigste Frage in meinem Leben? Gar nicht mal so einfach. Weil es gibt relativ viele Fragen gerade so für mich, aber keine, die ich als jetzt so extrem wichtig irgendwie empfinden würde. Die wichtigste Frage ist ja, denke ich, was ich jetzt halt mit mir selber in der Zukunft halt anfangen möchte. Ob ich mich verändern möchte, verändern werde ich mich auf jeden Fall, das ist ganz normal, das macht man immer. Aber ob ich bestimmte Veränderungen anstrebe, die mich in der Zukunft an andere oder in andere Situationen bringen wie in der Vergangenheit. Das ist die wichtigste Geschichte. So, ob ich aus meinen Fehlern oder aus meinen Entscheidungen gelernt habe. Ob ich aus meinen Entscheidungen in der Vergangenheit für die Zukunft lerne.
Woran würdest du merken, dass du daraus gelernt hast?
Dass ich nicht wieder in gleichen Situationen komme.
Also, dass du nicht wieder mit dem Bagger in die Grube fällst, sozusagen.
Einfach ausgedrückt, genau das.
Ja. Was ist das Beste daran, du zu sein? Und was können sich vielleicht andere sogar von dir abgucken?
Ich denke mal, dass die größte Geschichte, die andere sich von mir abgucken können, ist die, die wir jetzt auch am längsten behandelt haben, ist halt, dass ich relativ offen für alles bin. Oder für vieles.
Du bist neugierig.
Dass ich nicht neugierig und dass ich nicht in irgendwelchen, ja wohl, das habe ich auch schon gemacht. Wie soll ich sagen? Dass ich halt nicht in Grenzen denke oder in Regeln denke. So. Also in Grenzen ist, glaube ich, das bessere Wort. Dass ich nicht in Grenzen denke, was ich nicht kann, sondern einfach mache und gucke, ob ich es kann oder nicht. Denke ich mal, das, wo sich auch viele was von mir abgucken möchten. Das ist auch bei uns wieder in dem Airsoft-Sport so. Ich wurde zum Beispiel gefragt, Anfang des Jahres, obwohl ich da selber noch nie gewesen bin, ob ich eines der größten ausländischen Airsoft-Spiele leiten möchte. Also ob ich derjenige sein möchte, der diese ganze Fraktion leiten möchte dort. Und als ich gefragt habe, warum, haben sie gesagt, ja, weil wir uns vorstellen können, dass du das besonders gut kannst. Ich sage, aber ich habe das ja noch nie gemacht und ihr habt das noch nie gesehen. Ja, das wissen wir, aber wir möchten trotzdem, dass du das ausprobierst. Und ich habe da eigentlich nicht lange drüber nachgedacht und habe halt natürlich gleich Ja gesagt, weil ich weiß ja nicht, ob ich es kann oder nicht, wenn ich es nicht ausprobiere. Und wer weiß, ob ich die Chance jemals wiederbekomme.
Das ist super schön zusammengefasst, finde ich. Also dieses, ich weiß ja nicht, ob ich es kann oder nicht kann, bevor ich es nicht ausprobiert habe und vielleicht ergibt sich nie wieder diese Chance.
Ja. Das ist das Größte. Das ist aber auch wieder ein zweischneidiges Schwert, dass du immer daran denkst, dass du was passen könntest.
Ja, absolut. Ja, na klar.
Das schränkt einen schon teilweise in seiner freien Entscheidung ein, indem man halt wirklich immer denkt so, kommt die Situation nochmal? Ist das jetzt das Risiko wert, die Chance auf einen zweiten Versuch zu verfliegen zu lassen? Ne? Oder darauf zu hoffen, dass es noch einen zweiten Versuch an sich gibt? Oder nimmst du das jetzt? Das ist auch in der Vergangenheit öfters mal ein Problem gewesen, wo ich mir halt dachte, hättest du einfach mal ein bisschen Geduld gehabt. Die Chance kommt schon noch mal. Du hättest eine bessere Entscheidung treffen können, wenn du gewartet hättest. Aber dann wäre ich nicht ich, wenn ich auf sowas warten würde. Das ist halt
also
so.
Sich auch irgendwie ein Stück selber da treu bleiben zu dürfen, bis zu einem gewissen Grad. Also es klingt auch so nach einem inneren Aushandlungsprozess, den du gerade mit dir ausmachst. Wo darf ich mir treu bleiben und was hast du ja auch mit der Frage gesagt, wo möchte ich mich in meinem Leben verändern und kann ich mich vielleicht auch?
Ja.
Ich würde jetzt zu der Frage kommen, die mein Gast zuvor gestellt hat. Und er hat gefragt, wenn dein Leben ein Spiel wäre, was für ein Spiel wäre es? Analog oder digital? Kannst du dir aussuchen?
Analog oder digital, ja. Analog fällt mir natürlich sofort eins ein, aber da sind die Wege vorgeschrieben.
Das passt nicht.
Das ist das Problem. Ne? Ich habe immer mein ganzes Leben gerne das Spiel des Lebens gespielt, weil das für mich das spannendste Spiel ist, was man haben kann, weil das einfach nur mal das, ich habe immer gesagt, das ist das zeitintensivste Spiel, weil das spielen wir ja jeden Tag. Ne? Länger als das kann ich nicht spielen. Aber in dem analogen Spiel, Spiel des Lebens, hast du vorgegebene Wege. Du kannst zwar wählen zwischen den vorgegebenen Wegen, aber
die Auswahl ist begrenzt.
Und alle enden in zwei unterschiedlichen Enden so. Und das ist etwas, wo ich mich nicht drin sehe. Das wäre für mich definitiv, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber GTA 5. Das wäre, glaube ich, so mein Videospiel. Es ist auch ein Videospiel, was ich seit 2013 immer mal wieder spiele. Einfach, weil es dort keine Grenzen gibt. Man kann dort alles sein, was man möchte, alles machen, was man möchte. Und es gibt keine Einschränkungen in irgendetwas. Und man muss sich auf nichts festlegen eigentlich. Man kann da den Immobilienmogul spielen und sich den ganzen Tag irgendwelche Immobilien aneignen. Oder Wester früher gerne immer den ganzen Tag einfach mit dem Auto durch die Gegend fahren und den Straßenverkehrsordnungen folgen.
Oder du kannst einfach sagen, ich fliege jetzt den Hubschrauber.
Fliege den Hubschrauber und spring einfach raus und der fliegt irgendwo hin. Ist mir total egal. Bei schönen Dingen oder guten Dingen finde ich das super, wenn es kein Ende gibt. Bei manchen Dingen möchte man das, ne? Arbeit oder sowas halt, das ist ganz normal. Da möchte man, dass man ein Ende hat, worauf man sich freuen kann. Ich möchte auch manchmal bei einem Airsoft-Spiel, dass es ein Ende hat, weil ja, wenn ich mehr kann. Aber nicht beim Leben. Da gibt es kein, ich kann nicht mehr oder ich will, dass das vorbei ist oder sonstige Sachen. Da gibt es kein Ende. Und ich glaube, dieses Spiel ist endlos.
Ja, jetzt darfst du die Frage an den nächsten Gast stellen.
Welche Herausforderung möchtest du dich stellen, vor der du dich schon immer verschlossen hast? Aus irgendeinem Grund. Die Frage würde ich gerne weitergeben.
Kannst du die selber für dich beantworten?
Welche Sache würde ich machen, vor der ich schon immer Angst gehabt habe? Ja, da gibt es definitiv eine Sache. Dinge, die man natürlich, Menschen wie ich, die wir nicht kontrollieren können. Das heißt, wenn ich mich in eine peinliche Situation in der Öffentlichkeit begeben müsste, das ist etwas, was ich gar nicht könnte,
glaube ich. Ja, was wäre eine peinliche Situation?
Wenn du zum Beispiel ohne Anziehsache in der Innenstadt aufwachen würdest zum Beispiel. Oder ich müsste etwas, was ich gar nicht kann, vor anderen Leuten präsentieren. Ich müsste jetzt vor der, vor der brasilianischen Regierung auf deren ihrer Sprache ein Projekt erklären, was ganz wichtig für mich ist, aber ich kann halt kein Portugiesisch.
Wenn du das so sagst, dann klingt das so, als wären das so alltägliche Situationen, die einem halt so passieren können. Nackt irgendwo aufzuwachen oder man muss jetzt auf einmal von jetzt auf gleich auf Portugiesisch einen Vortrag halten.
Das erste ist mir halt tatsächlich schon zweimal fast passiert, deswegen ist das so, also das war eine ganz, 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 ganz schwierige Situation und das ist auch etwas, womit ich nicht so gut umgehen kann, das ist so mit Scham. Eine Situation, die ich nicht kontrollieren kann, die ich auch nicht schnell ändern kann, da bin ich nicht selbstbewusst bei sowas.
Ich werde jetzt gleich meine letzte Frage stellen und ich möchte mich aber vorher für das total angenehme, offene, ehrliche Gespräch bedanken. Es hat mir ganz viel Freude gemacht. Vielen lieben Dank und ich würde dir jetzt tatsächlich die letzte Frage stellen. Gerne. Die Frage, mit der wir auch angefangen haben. Wer bist du?
Ach so, jetzt stellst du sie mir beides mal. Ich habe durch unser Gespräch wieder ganz andere Seiten an mir jetzt mir bewusst gemacht, sagen wir mal so. Weil nach diesen Sachen wird man ja im Alltag normalerweise gar nicht gefragt. Oder man hat zumindest das Gefühl, dass sie niemanden interessieren würden. Man kommt ja nicht von alleine darauf, irgendwie den Leuten zu erzählen, warum man wie ist und warum man bestimmte Sachen so macht. Oder man denkt es zumindest, dass viele Menschen überhaupt gar kein Interesse an solchen Dingen haben. Für mich ist es so, dass ich jetzt wieder mal gezeigt bekommen habe, dass so wie ich bin, echt gut ist. Und ich da anderen Leuten sogar eine Freude mitmachen kann, wenn ich ihnen von mir erzähle oder von meinem Leben erzähle und das gar nicht so abwegig und kontrovers ist, wie ich das manchmal vielleicht darstelle oder für mich selber es vielleicht einfach ist. Und vielleicht auch manchmal einfach nicht so wenig wert, wie ich es manchmal eingeschätzt habe. Nur weil ich jetzt kein Doktor bin oder sonstige Dinge machen oder keine akademischen Grade oder sonstige Sachen mit habe, dass man dadurch nicht weniger wert ist, weil die Erfahrungen und die Lebenseindrücke, die man so hat, dass die anderen Menschen echt Freude bereiten, wenn es nur das ist. Also sie müssen ja nicht mal irgendjemand was bringen, aber wenn sie nur jemandem Freude bereiten oder Unterhaltung bringen, dann ist das auch schon viel.